Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Und es ist tatsächlich so, wie Herr Gottschalk erwähnt hat, dass ich mich ja hier nicht fremd fühle, sondern wiederkehre. Das merkt man immer daran, wenn der Weg vom Bahnhof hierhin automatisch geht und man nicht überlegen muss, dass man hier schon öfters präsent gewesen ist. Und ich denke auch an manche Vorlesungen hier sehr gerne zurück, die ich hier in dem Haus gehalten habe. Öfters ging es dabei um Themen der praktischen Philosophie, so auch heute. Freiheit als Ursprung des Rechts ist natürlich ein Beitrag zur Rechtsphilosophie. Und Sie haben vielleicht beim Überfliegen des Thesenblattes auch schon gesehen, dass es zentral, wenn auch nicht ausschließlich, um Kant gehen wird. Die Frage nach dem Ursprung des Rechts greift ein Thema auf, das die Philosophie mehr oder weniger von ihrem eigenen Ursprung an stetig begleitet hat. Ohne an dieser Stelle allzu detailliert auf die verschiedenen Antworten eingehen zu wollen, die die Philosophie dabei auf diese Frage gegeben hat, können wir in einem groben Überblick 5 Grundoptionen unterscheiden, die wir als paradigmatische philosophische Ätiologien des Rechts ansehen können. Der Rechtsursprung kommt in der Philosophiegeschichte konnte in der Philosophiegeschichte zum einen ontologisch angesetzt werden. Beispiele dafür reichen bis auf Anaximander zurück und finden sich in der stoischen Naturrechtslehre genauso wie in der thomasischen Lehre von den naturrechtsrelevanten Inclinationes Naturales oder dann in der vollkommenheitstheoretischen Rechtsbegründung der Wolffschen Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts. Anaximander darf man nennen, der erste und älteste Satz unserer europäischen Tradition, enthält ja so etwas wie einen Hinweis auf Seinsgerechtigkeit, wenn davon die Rede ist, dass die Dinge in ihrer Existenz, mit ihrer Existenz zum einen schuldig werden, aber auch wieder Buße leisten im Gang der Zeit, in ihrem Verhältnis zueinander. Und da ist sozusagen das Recht der Form der Seiendheit schon eingeschrieben. Die entsprechenden Auffassungen einer ontologischen Rechtsbegründung führen dabei in vielen Fällen auf die Transzendentalienlehre und den Satz zurück, dass alles Seiende als solches auch gut ist, beziehungsweise es selbst eine Hinordnung auf das Gute initiiert oder vollzieht. Der Rechtsursprung konnte zweitens ebenfalls seit alters auch von der menschlichen Praxis her erklärt und dabei vor allem machttheoretisch ausgelegt werden, wofür es Beispiele von der Sophistik über Machiavelli bis hin zu Derrida, meine natürlich die Gesetzeskraft, gibt. Wir beachten dabei, dass die machttheoretische Ätiologie des Rechts nicht notwendig empiristisch verfahren muss, sondern etwa auch im Kontext eines theologischen Voluntarismus auftreten konnte. Die spätmittelalterliche Via Moderna mit ihrer Fokussierung der Potestas absoluta Dei beispielsweise hat dafür einschlägige und in der reformatorischen Theologie auch wirksam werdende Belege geliefert. Drittens kann der Rechtsursprung utilitaristisch rekonstruiert und in der Rekonstruktion zugleich legitimiert werden, wofür wir außer an Klassiker wie Bentham und Mill durchaus auch schon an Thomas Hobbes denken können, für den die Etablierung einer souveränitätsbasierten öffentlich-rechtlichen Ordnung nicht zuletzt aus dem Gedanken eines evidenten Nutzens des öffentlichen Friedens für die Ermöglichung menschlicher Kulturtätigkeit motiviert ist. Das vierte und für unseren hier zu erörternden Zusammenhang besonders wichtige Modell können wir sodann das Selbstbewusstseinstheoretische nennen, das mit Kant auftritt und den Rechtsgedanken als notwendiges Moment eines rationalen, praktischen Selbstverhältnisses versteht. Wir können dieses Modell auch das Eleuteriologische nennen, weil es in ihm zunächst auf transzendentalphilosophischer Grundlage um die Bedingungen der Möglichkeit der Aufrechterhaltung eines originären Freiheitsbewusstseins in Beziehung auf die Sphäre äußerer Handlungen geht, die ja immer auch anders als von der Freiheit her verstanden werden können. Man kann Handlungen auch deterministisch interpretieren, aber hier geht es darum, die andere Perspektive wachzuhalten, beziehungsweise dieses reflexive Moment im Handeln zur Grundlage auch in Beziehung auf die Begründung des Rechtes in Anschlag zu bringen. Fünftens schließlich ist das sattsam bekannte positivistische Modell zu nennen, an dem zwei Hauptvarianten unterschieden werden können. Auf der einen Seite nehme ich einen Standpunkt, den wir einen Positivismus des Normativen nennen können und der den dominierenden juridischen Rechtspositivismus ausmacht, hier in Österreich Hans Kelsen beispielsweise zu nennen. Diese Position setzt eine gegebene Norm oder auch Grundnorm ohne weitere Rückfrage nach ihrem Geltungsgrund voraus und entfaltet dann eine spezifische Logik der Anwendung für die Entfaltung der gegebenen Normativität in der Praxis. Diesem Positivismus des Normativen steht auf der anderen Seite ein Positivismus der Faktizität gegenüber, wie ihn zum Beispiel die Rechtssoziologie oder die historische Rechtsschule kultivieren und der die Rechtswirklichkeit konsequent alleine deskriptiv betrachtet, ohne mit dieser Betrachtung eigentlich normative bzw. legitimatorische oder delegitimatorische Ansprüche zu verbinden. Wir könnten unseren Überblick noch um weitere Positionen oder Unterpositionen erweitern, etwa indem wir das frühneuzeitliche Vernunftrecht oder im Blick auf das 19. Jahrhundert kultur- oder wertphilosophische Rechtsbegründungen ins Spiel brächten. Wir vertiefen aber, wie gesagt, eine diesbezügliche Systematik hier nicht, sondern reduzieren sie eher für unsere Zwecke auf drei Hauptetiologien, um deren Konkurrenz es in letzter Instanz meines Erachtens immer geht. Diese drei sind erstens die Ableitung des Rechts aus dem Guten, ganz gleich, ob das Gute dabei als ontologisches Bonum, als in einer selbstgenügsamen Wertsphäre dargestellt oder als Nutzen vorgestellt ist. Zweitens eine Ableitung des Rechts aus der Form des vernünftigen Selbst- und Weltverhältnisses, des Freiheitswesens Mensch, die Option also, die Kant und der deutsche Idealismus vertreten hat. Und drittens eine Ableitung aus der Kontingenz der Macht, der historischen Umstände und Bedingungen, die dann freilich nur sehr bedingt für eine eigentlich normative Rechtfertigung des existierenden Rechts und seiner Institutionen aufkommen kann. Also Gutes, Freiheit und Kontingenz wären sozusagen die drei Orientierungspunkte, innerhalb derer jetzt die Diskussion spielt. Für unsere Überlegungen werden wir uns an diesen drei Optionen hauptsächlich orientieren, um zum einen das Neue und zugleich für die Neuzeit repräsentative in Kants Neueinsatz in der Frage der Rechtsbegründung möglichst präzise zu verstehen. Wie der Titel des Vortrags ankündigt, wollen wir aber zum anderen etwas genauer verstehen, was in Beziehung auf den kantischen eleutheriologischen Standpunkt das Stichwort Liberalismus besagen kann, beziehungsweise welche Aspekte des ja durchaus schillernden Begriffs des Liberalismus philosophisch auf Kant beziehbar sind und welche eher nicht. Bevor wir freilich auf diese Fragen im Einzelnen zurückkommen, werden wir uns in einem kurzen ersten Teil im Ausgang von der aristotelischen Rechtsetiologie mit einem Strukturmoment des Rechtsbegriffs befassen, das wir im Sinne einer möglicherweise unabweisbaren, systematisch jedenfalls höchst fruchtbaren Dialektik des Rechtsbegriffs verstehen können. Der Rechtsbegriff, so die These dieses ersten kurzen Teils, zeigt philosophisch eine Janusköpfigkeit, die auch für die Rechtsetiologie von Belang ist. Eine entsprechende Dialektik oder doch Bipolarität im Rechtsbegriff treffen wir, so die These dann des zweiten Teils, auch bei Kant an, auch wenn die Klammer beider Seiten hier nicht in einer im Guten gehaltenen Teleologie, sondern in einer die Realisierung der Freiheit vollziehenden Synthesis von Empirie und überempirischer Freiheitsidee liegt. Der dritte Teil wird sich dann, wie angekündigt, mit dem politischen Programmbegriff Liberalismus befassen und dabei auch aufzeigen, dass dieser in aller Regel undialektisch gefasst ist und damit dazu tendiert, auf einen rein instrumentellen Rechtsbegriff zurückzufallen, das Recht also nur als Werkzeug für die Realisierung einer bestimmten Freiheitskonzeption zu verstehen, nicht als selbst schon Ausdruck von Freiheit. Kommen wir damit, wie gesagt, zu dem ersten Teil, der uns zu dem guten alten Aristoteles zurückführt. Aristoteles hat in der nikomachischen Ethik den Satz vertreten, dass das staatliche Recht immer zwei Komponenten umfasse, nämlich teils das Naturrecht, teils das Gesetzesrecht. Tu de politiku dicaio, tomen physikon esti, tode nomikon, 5. Buch der nikomachischen Ethik im 10. Kapitel. Damit scheint die ältere, nicht zuletzt von der Sophistik initiierte Kontroverse, ob das Recht denn nun physae, von Natur aus, oder thesae, durch menschliche Satzung gelte und existiere, im Sinne einer Vereinigungstheorie aufgenommen und gelöst zu sein. Das aristotelische teils ist bei näherem Zusehen freilich nicht einfach nur quantifizieren zu verstehen, so als ob man entsprechende Anteile am geltenden Recht isolieren und gegeneinander aufrechnen könnte. Der Gedanke des Daguerreotypen ist vielmehr, dass es in allem institutionalisierten Recht immer ein Zusammenspiel von naturrechtlichen und positivrechtlichen Momenten gibt. Nach Aristoteles besteht die Logik dieses Zusammenspiels näherhin darin, dass es im Recht immer zustimmungsunabhängige wie auch andere Momente gibt, die erst aus konkreten Entscheidungs- und Zustimmungsakten hervorgehen. Man kann dabei prinzipiell sagen, dass in den zustimmungsunabhängigen Momenten des Rechts seine Geltung oder Normativität begründet liegt, während die zustimmungs- oder entscheidungsabhängigen Momente seine konkrete Bestimmtheit und damit auch Anwendbarkeit auf überhaupt deliberationsfähige Gegenstände wie auch auf die Einzelfälle Katekasta konstituieren. Wir können uns diesen Zusammenhang an einem Beispiel veranschaulichen, das wir in etwas abkürzender Form aus der aristotelischen Theorie des Geldes, die sich ja ebenfalls im fünften Buch der Nikomachischen Ethik findet, entwickeln können. Die Institution des Geldes hat nach Aristoteles ihre normative Rechtfertigung zuletzt darin, dass das Geld ein weitgehend konkurrenzloses Mittel ist, um Tauschgerechtigkeit herzustellen. Ich kenne das Beispiel, der Fischer hat einen Karren voll Fische, der Architekt soll ihm ein Haus bauen, er kann nämlich einfach den Karren voll Fische vor das Haus schütten und sagen, das ist jetzt sozusagen die Gegenleistung, da braucht man noch ein Medium, das Geld fungiert genau als dieses Medium, das heißt, um Tauschgerechtigkeit auch in portionierten Größen dann zu ermöglichen. Der Satz, dass Tauschgerechtigkeit überhaupt sein soll, kann dabei als ein Naturrechtsprinzip angesehen werden, das seiner Geltung wie seinem Inhalt nach, also etwa in Beziehung auf die Norm, dass Leistung und Gegenleistung gleich sein sollen bei der Tauschgerechtigkeit, nicht erst auf Zustimmung konkret Handelnder angewiesen ist. Zustimmungs- und entscheidungsabhängig ist dagegen die Frage, ob man Tauschgerechtigkeit zum Beispiel durch die Einführung von Metallgeld herstellen soll, ob es eine staatliche Münzausgabe und Münzkontrolle, ferner eine Marktaufsicht und so weiter geben soll, was alles die gesetzesrechtliche Form der Umsetzung des Gerechtigkeitsimperativs betrifft, auf den sich die Institution des Geldes zuletzt zurückführt. Über die konkreten Mittel, die der Gesetzgeber wählt, entscheidet dabei alleine seine Phronesis, seine Klugheit, nicht das Naturrecht, das hier nur das grundsätzlich zu erreichende Ziel definiert, im Übrigen aber mit einer großen Variationsbreite in der Mittelwahl und insofern der Zielrealisierungsweisen vereinbar ist. In Beziehung auf das Verhältnis von Naturrecht und positivem Recht treffen wir so in jedem Fall, wie gesagt, mehr als eine nur äußerliche Vereinigungsthese an. Was Aristoteles präsentiert, ist vielmehr eine den Rechtsbegriff selbst betreffende funktionale Komplementaritätsthese, mit der die Frage nach dem Rechtsursprung nunmehr mit Verweis auf zwei in sich heterogene, dennoch aber aufeinander verweisende Ebenen beantwortet wird. Der Setzung des bestimmten Rechts liegt nach diesem Modell immer eine Zielfokussierung voraus, die nicht dem Belieben des Gesetzgebers unterliegt. Die Ziele ergeben sich dabei aus in sich evidenten Prinzipien, wie dem Prinzip der Tauschgerechtigkeit, bei Aristoteles darüber hinaus aber aus dem Gemeinschaftsethos bzw. der Arete der Polis, aus dem politisch Guten bzw. dem Staat in seiner Bestform. Die Mittel dagegen unterliegen der klugen Wahl. Über sie entscheidet nach eigener Einsicht der Gesetzgeber. Unser Zwischenergebnis lautet dann an dieser Stelle in der aristotelischen Version einer ontologischen bzw. ontologisch-axiologischen Rechtsetiologie zeigt sich die Perspektive einer Fundierung des Rechts im Guten, die sich näher als eine teleologisch vermittelte Komplementarität von nicht zustimmungsabhängigen Zielen auf der einen Seite und einer der Deliberation unterliegenden Mittelwahl auf der anderen Seite darstellt. Auch wenn so der Normativitätsgrund und der Bestimmtheitsgrund des Rechtes unterschieden sind, ist doch zugleich sichergestellt, dass, anders als in der Sophistik der Fall, das Gesetzesrecht nicht eigentlich als beliebig oder kontingent angesehen werden kann. Der Bestimmtheitsgrund ist dem Normativitätsgrund untergeordnet und gleichsam rechenschaftspflichtig. Da muss die kluge Weise der Realisierung des Ziels sein. Wollte man den aristotelischen Standpunkt rechtsgeschichtlich weiterdenken, so müsste man sagen, dass es nicht eigentlich eine Geschichte unterschiedlicher Zielsetzungen des Rechts geben kann, das könnte natürlich der Positivismus ohne weiteres behaupten, da diese Ziele immer in zustimmungsunabhängigen Überzeugungen über das Gerechte liegen. Rechtsgeschichte ist vielmehr allenfalls eine Geschichte der Wahl unterschiedlicher Mittel zur Erreichung dieser Ziele, während eine Geschichte differenter Zielwahlen schon eine Unrechtsgeschichte wäre. Das ist der erste einführende Teil. Wir gehen jetzt in Richtung Kant weiter. Die aristotelische Rechtsetiologie und ihr Rückgriff auf eine auch das Recht tragende Konzeption des Guten endet historisch nach den Erschütterungen, die schon mit den machttheoretischen und auch utilitaristischen Alternativen der frühen Neuzeit aufgetreten waren, spätestens mit Kant, bei dem wir die erste konsequente Etiologie des Rechtes aus dem Freiheitsbegriff antreffen. Das unmittelbare Gegenüber, von dem Kant sich dabei absetzt, ist die Rechtslehre Wolffs, des Schulphilosophen, die auf eine Vollkommenheitsontologie gegründet war. Aus dieser Ontologie gewannen die Wolffianer Naturrechtsnormen im Sinne von Vervollkommnung, von der Vervollkommnung dienenden Obligationen des Einzelnen wie der Gemeinschaft. Ich rekapituliere an dieser Stelle ganz kurz, worin Kants Revolutionierung auch dieser Denkart oder des Rechtsdenkens bestanden hat. Der erste Punkt. Mit Kant und seinem Abschied von Wolff, der am konzisesten wohl in der Hufeland-Rezension von 1786 ausgesprochen ist, taucht philosophiegeschichtlich erstmalig die Option auf, das Recht ohne Rekurs auf eine wie auch immer beschaffene Ontologie rein aus der Perspektive praktischer Vernunft zu begründen. In der Perspektive, um die es hier geht, fragt die praktische Vernunft nach der Bedingung der Möglichkeit ihrer Selbsterhaltung, an erster Stelle nach der Bedingung der Möglichkeit der Erhaltung ihrer Handlungsfreiheit. Ein im Vergleich zur Tradition entschieden kritisches Moment kann dabei schon darin gesehen werden, dass es nach Kant keiner vorgängigen Einigung über ein ontologisch gefasstes Gutes mehr bedarf, um eine Rechtsordnung begründen und etablieren zu können. Kants Primat des Praktischen äußert sich insoweit auch als strikte Autonomie der transzendentalphilosophisch begründeten normativen Sphäre, die keine Hypotheken aus der theoretischen Philosophie mitschlägt. Dem entspricht freilich bei Kant gesamtsystematisch auch die These, dass ein ontologisch anzusetzendes Bonum am Ende ein Unbegriff ist. Bonität ist bei Kant ein Modus menschlicher Willensbestimmung, nicht eine der Willensbestimmung noch einmal äußere Instanz. Der zweite Punkt. Mit seinem Abschied von einem metaphysisch geprägten Naturrechtsdenken geht es Kant gerade nicht um ein Rechtsdenken, das sich nunmehr rein empirisch, zum Beispiel rechtshistorisch oder institutionengeschichtlich verstünde. Wie auch Kants praktisch-philosophischer Rekurs auf die Form der Willensbestimmung in keiner Hinsicht als neue Version eines rechtsphilosophischen Voluntarismus verstanden werden kann. Dies gilt übrigens auch dann, wenn man Kants Inspirationen durch Rousseau in seiner vorkritischen Phase in Rechnung stellt und durchaus sagen kann, dass der Gesamthorizont der kantischen praktischen Philosophie im Sinne der Frage nach der Realisierung einer Volonté générale verstanden werden kann. Freilich so, dass der allgemeine Wille bei Kant kein empirisch unmittelbar instanzierbarer, sondern in der Ethik wie in der Rechtsphilosophie ein rein rationaler Wille ist und daher zunächst nur das Selbstverhältnis reiner praktischer Vernunft betrifft. In diesem Sinne ist bei Kant der Begriff des Rechts als solcher ausdrücklich ein Begriff a priori. Das steht übrigens schon in der Kritik der reinen Vernunft drin, wo man das nicht suchen würde. Es ist als Beispiel für einen Begriff a priori genannt. Das ist also nicht ein Begriff, der irgendwo auf der Grenze zwischen Empirie und Apriorizität steht und auch nicht ein empirischer Begriff, sondern ein Begriff a priori. Er ist genauer ein Begriff, der eine empirisch gerade nicht vermittelbare Synthesis zwischen einer überempirischen und einer empirischen Ebene enthält und zur Darstellung bringt. Man kann dies zum Beispiel an dem schon bei Kant hierfür exemplarischen Rechtsbegriff des Eigentums darstellen. Der Rechtsbegriff des Eigentums enthält ja die Forderung, ein konkretes empirisches Objekt nicht einfach als ein empirisches Objekt, sondern als überempirisch determiniert, das heißt als eine Schranke für den Freiheitsgebrauch anzusehen. Wenn in diesem Sinne der Rechtsbegriff des Eigentums dazu auffordert, angesichts eines empirischen Gegenstandes ein reflexives Selbstverhältnis zu aktualisieren, das für den Nicht-Eigentümer wesentlich in einer Selbstbindung bezüglich der eigenen Handlungswahl besteht, dann haben wir hier auch sogleich ein Beispiel für das, was bei Kant der Begriff Kausalität aus Freiheit bedeutet. Denn während dieser empirische Gegenstand, sagen wir dieses mein Grundstück, im Wege der Naturkausalität Unkraut sprießen und Maulwürfe ansässig werden lässt, hindert derselbe Gegenstand im Wege seiner rechtlich vermittelten Bestimmung eben als mein Eigentum im Wege einer Kausalität aus Freiheit doch zugleich Freiheitswesen darin, auf ihm Getreide anzubauen oder ihrerseits ansässig zu werden. Es ist hier weder der Gegenstand mit seinen dinglichen Eigenschaften als solcher, noch auch mein kontingenter Wille, diesen Gegenstand ausschließlich zu besitzen, das heißt ihn auch physisch zu verteidigen, was die Rechtswirklichkeit konstituiert. Die Rechtswirklichkeit gründet vielmehr in einer weder objektiv noch voluntaristisch kontingent vermittelten Synthesis meiner Freiheit mit diesem Objekt. Sie gründet in einer durch praktische Vernunft geleiteten Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit eines Freiheitsgebrauchs überhaupt und ist insofern praktische Vernunft auch einsichtig. Fichte wird in etwa zeitgleich mit Kant prägnant herausarbeiten, dass das Recht in diesem Sinne ein im Interesse praktischer Selbsterhaltung der Vernunft als Vernunft zu haben notwendiger Gedanke ist, womit zugleich auf die Normativität dieses Gedankens wie auf die Tatsache seiner Zugänglichkeit für ein rationales praktisches Selbstbewusstsein hingewiesen ist. Der dritte Aspekt zu Kants Revolutionierung des Rechtsdenkens. Was Kant entwickelt, kann man den Gedanken eines transzendentalphilosophisch wiederhergestellten Vernunftrechts nennen, dass die Vernunft nur nicht einfach im Sinne des älteren Vernunftrechts als gegeben, sondern als ihre eigene Sphäre selbst konstituierend versteht. Der letzte Rechtsgrund ist hier das Recht der Vernunft auf ihre Existenz, die sie sich selber gibt und in dem sie ihre Freiheit gewährt. Dieses Recht verfolgt keinen Zweck, der außerhalb der Selbstaffirmation der praktischen Vernunft läge. Es dient zum Beispiel nicht irgendeinem von anderer Seite definierten Nutzen, ob dieser nun ein partikularer oder ein kollektiver sei. Die spezifische Aufgabe des Rechtes, im Unterschied vor allem zur Moral, ist dann bei Kant die Aufgabe einer Koordination von Handlungsfreiheiten auf den Gesamtzweck der Freiheitserhaltung hin. Der Satz, dass der Gesamtzweck des Rechtes bei Kant die Selbsterhaltung wirksam werdender praktischer Vernunft, das heißt Freiheitserhaltung ist, mag dabei noch einmal deutlich machen, was es heißt, dass das Recht jetzt nicht mehr theologisch auf ein Gutes hin ausgerichtet ist, auf das hin es sich zu transzendieren hätte. Der Empiriebezug, den das Recht dabei auf andere Weise als die Moral besitzt, besteht zunächst in dem empirisch mannigfaltigen Gebrauch, den empirische Subjekte von ihrer Freiheit machen und der auf die Idee einer sich in dieser Mannigfaltigkeit realisieren könnenden Freiheit hin zu ordnen ist. In der Spannung zwischen Freiheitsidee und einzelner Freiheitsverwirklichung kehrt hier so die Dialektik im Rechtsbegriff wieder, die wir bei Aristoteles ebenfalls angetroffen und teleologisch aufgelöst gefunden haben. Nach Kant liegt die Auflösung in der Schaffung der Realmöglichkeit einer Selbsterhaltung des Rechtes der Freiheit in der unabsehbaren Mannigfaltigkeit möglicher Freiheitsrealisierung. Schauen wir uns nach diesen grundsätzlichen Erinnerungen nun etwas näher die Synthese an, die das Recht nach Kant zwischen der einen Freiheitsidee und den empirisch mannigfachen Realisierungen der Freiheit stiftet. Dass Freiheit nach Kant überhaupt auf ihre Realisierung trägt und trotz der scheinbaren Aporie, auf die dritte Antinomie hier zu führen scheint, nicht nur auf eine Innerlichkeit zielt, die den Weltlauf betrachtet, aber jede Verwirklichung in ihr vermeidet, auch in ihrem Verständnis als transzendentale Freiheit gilt das, wie es sich aus der dritten Antinomie ergibt. Dass das der Fall ist, ergibt sich bei Kant schon aus einer bekannten Stelle in der Kritik der Urteilskraft, in der es heißt, ich zitiere, dass unter den drei Vernunftideen, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, die Idee der Freiheit die einzige ist, die ihre objektive Realität an ihr selbst beweist. Also die Idee der Freiheit hat sozusagen, es nimmt das wieder auf, was im ontologischen Gottesbeweis vorausgesetzt war in Beziehung auf den Gottesbegriff, gilt aber jetzt nur, wie gesagt, für die Freiheit als in ihrer Selbstrealisierung bereits begriffen. Man kann in diesem Sinne nach Kant nicht Freiheit denken, ohne sich selbst schon als frei zu verstehen, das heißt, ohne der Idee der Freiheit unmittelbar auf praktische Realität zu gehen. In diesem Sinne setzen alle Rechtsbegriffe ein Verständnis wirksamer Freiheit voraus. Wir wissen, was es heißt, mit jemandem einen Vertrag zu schließen, nämlich eine wechselseitige Selbstdetermination im Freiheitsgebrauch vorzunehmen, die bestimmte Handlungen begründet, andere ausschließt. Wir wissen ebenso, was es heißt, in einen öffentlich-rechtlichen Zustand zu treten, nämlich unter anderem dies, einem Dritten eine determinierende, zwangsbewährte Macht in Beziehung auf unser Handeln einzuräumen, sofern unser Handeln sich als nicht rechtskonform erweist. Alles dies zu wissen, ist Inhalt unseres praktischen, reflexiven Selbstbewusstseins, zu dessen Inhalt der Begriff einer in Handlungen wirksamen Freiheit gehört. Die spezifische Aufgabe des Rechtes ist es dann, eben die in Handlungen wirksam werdende Freiheit im Sinne einer allgemeinen Freiheitserhaltung zu determinieren. Im Unterschied zu einer im Begriff des Guten verankerten Rechtslehre geschieht dies nicht durch eine Kritik der Zwecke der Handelnden, sondern durch eine Regulierung ihres Mittelgebrauchs. In rechtlicher Perspektive werden nach Kant, wie man weiß, niemals die Zwecke als solche beurteilt, die jemand im Handeln verfolgt. Anders als bei der Moral findet durch das Recht keine unmittelbare Zweckkritik statt. So ist zum Beispiel der Zweck, meinen äußeren Wohlstand zu mehren, rechtlich so wenig problematisch, wie es der gleiche Zweck meines Nachbarn ist oder wie es mein entgegengesetzter Zweck wäre, meinen Wohlstand zu mindern. Wohl aber würde der Bankraub als Mittel, diesen Zweck zu erreichen, nämlich den ersten, in rechtlicher Hinsicht problematisch erscheinen und Gleiches würde für eine gewollte Minderung meiner Mittel gelten, wenn diese es mir nicht mehr gestattete, eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. In dem gleichen Sinne wäre auch nicht der Zweck, die Verfassung des Staates, in dem ich lebe, zu ändern, per se, dieser Zweck wäre nicht per se ein Unrecht. Unrechtmäßig kann auch hier nur der Mittelgebrauch, insbesondere der Rückgriff auf Gewalt sein, während der Gebrauch von Mitteln, die Verfassung selbst vorsieht, es nicht wäre. Die Tatsache, dass sich die Legalitätsfrage so eigentlich immer nur im Blick auf den Mittelgebrauch stellt, ist dabei für unseren Zusammenhang in zweifacher Hinsicht wichtig. Die erste Hinsicht betrifft den Aspekt, dass das Recht nur auf die empirisch auftretende Handlung, nicht auf die vermutete oder auch erklärte Willensmeinung der Person achtet. Die zweite Hinsicht dagegen betrifft den Aspekt, dass das Recht mit der Fokussierung des Mittels auf jene Instanz bezogen ist, in der Zwecksetzungen überhaupt aufeinanderprallen können, sodass hier Freiheiten zu koordinieren sind. Das Mittel als Mittel ist grundsätzlich für verschiedenste, ja entgegengesetzte Zwecke brauchbar, sodass sich gerade in Beziehung auf den Mittelgebrauch die Frage der Kompatibilität oder Nichtkompatibilität von Zwecksetzungen stellt. Insbesondere insofern, als hierbei die eine Zwecksetzung die andere vereiteln, Personen sich also durch ihren Freiheitsgebrauch in demselben gegenseitig beeinträchtigen, mittelbar also in ihrer Personalität treffen können. Die fundamentale Aufgabe des Rechtes wird hier evident. Es hat freiheitserhaltend zu wirken, indem es den Mittelgebrauch dahin reguliert, dass Freiheit sich durch dessen Mannigfaltigkeit überhaupt darstellen und auch als empirisch konkret werdende Freiheit mit anderer Freiheit koexistieren kann. Also noch einmal, das Aufgabenbeschreibung für das Recht ist die fundamentale Aufgabe des Rechtes, ist evident. Das Recht hat freiheitserhaltend zu wirken, indem es den Mittelgebrauch dahin reguliert, dass Freiheit sich durch dessen Mannigfaltigkeit überhaupt darstellen und auch als empirisch konkret werdende Freiheit mit anderer Freiheit koexistieren kann. Herausgehoben sei auch im Blick auf unsere Frage nach dem Liberalismus an dieser Stelle noch etwas anderes. Die Rechtsordnung ist nach Kant eine Ordnung der Koordination von Freiheiten, die ihren unmittelbaren Zweck auch in dieser Koordinierung erschöpft. Wir vergegenwärtigen uns kurz, was der Begriff einer Koordinationsordnung der Freiheiten bei Kant impliziert und wovon er sich abhebt. Erstens, Koordination schließt zunächst Subsumption des einen unter den anderen Freiheitsgebrauch aus. Es kann nicht darum gehen, den einen Freiheitsgebrauch materialiter durch den anderen zu determinieren, sondern nur darum, eine beidseitige Selbstdetermination im Sinne der Achtung der fremden Freiheit zu realisieren. Das Recht proklamiert dann gleichsam mit der Etablierung der juridischen Koordinationsordnung das, was man die Gleichursprünglichkeit der Freiheiten nennen kann. Es setzt die Pluralität der Subjektivitäten ausdrücklich voraus, und setzt sie in ihrer Befugnis ein, jeweils für sich Sachwalterin der Freiheit zu sein, die alle auch verbindet. Dass Fichte und Hegel das, was hier als Koordination, was Kant hier als Koordination bestimmt, über den Begriff der Anerkennung weiterentwickeln konnten, liegt in der Logik der Sache. Zweiter Punkt. Damit zugleich, also mit diesem Subsumptionsverbot oder Koordination bedeutet nicht Subsumptionssatz, damit zugleich ist der Begriff des Rechtes als einer Koordinationsordnung der Freiheit wesentlich unterschieden von einem Begriff des Rechtes als einer Distributionsordnung der Freiheit oder der Freiheiten, der heute noch keineswegs überwunden, sondern eher wieder auf dem Vormarsch ist. Worum geht es bei dieser Unterscheidung? Man mag hier zunächst daran denken, dass man, wenn auch nicht auf kantischem Boden, im Gegenzug zu unserer These, dass das Recht seinen Ursprung in der Freiheit hat, auch sagen kann, ja auch gesagt hat, dass vielmehr umgekehrt alle Freiheit ihren Ursprung in einem dann in der Regel empirisch faktisch verstandenen Recht hat. Die Freiheiten, die die englische Magna Carta gewährte, sind Freiheiten, die in Berechtigungen bestehen und so lange in Geltung stehen, als die Berechtigungen aufrechterhalten werden. Und wenn auch Hobbes Freiheit die Abwesenheit von äußerem Zwang meint, dann reicht auch bei ihm Freiheit jeweils nur so weit, als ich einen Rechtsanspruch habe, von Dritten nicht gezwungen zu werden. Kein geringer als Georg Simmel hat in seiner Einleitung in die Moralwissenschaft zu zeigen versucht, dass genauer besehen nicht das Vorliegen von Freiheit unsere Verantwortlichkeit begründet, sondern umgekehrt Freiheit dort angenommen werden könne, wo man erfolgreich jemanden zur Verantwortung ziehen kann. Es sind nach Simmel in diesem Sinne konkrete Rechtspraxen, die am Ende dazu führen, dass wir uns in letzter Instanz auch so etwas, sagt Simmel ausdrücklich, wie transzendentale Freiheit zuschreiben. Man kann gegen das Simmelsche Argument mehrere Einwände erheben, unter anderem bereits den, dass hier nur allzu rasch die Ratio cognoscendi mit der Ratio essendi kurz geschlossen wird. Dasjenige, woran wir Freiheit aber erkennen, zum Beispiel daran, dass jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ist keineswegs zwingend mit ihrem Realgrund, also dem personalen Selbstverhältnis, das wir Freiheit verstehen, identisch. Von noch einmal größerer praktischer Bedeutung ist dann aber, was mit der Bestimmung des Verhältnisses von Freiheit und Recht nach dem Modell einer Distributionsordnung mitgesetzt ist. Ein Modell also, das zum Beispiel im Anschluss an Rawls auch liberal genannt werden kann, dennoch aber mit Kants eleutheriologischer Rechtsbegründung nicht vereinbar ist. Zunächst, wenn Freiheiten, Ansprüche, Güter, Chancen etc. durch das Recht bzw. die Rechtsordnung erst distribuiert werden, dann liegt hier in jedem Fall eine fundamentale Asymmetrie zwischen denjenigen, die die Rechte und Ansprüche, Güter, Chancen usw. so gewähren und denjenigen, die dies alles nur passiv empfangen, vor. Es gibt hier ein Gefälle zwischen den Herren des Verfahrens und den von ihm scheinbar Begünstigten, die möglicherweise nicht ohne weiteres verstehen, dass unter Umständen die Gewährung von Ansprüchen und Freiheiten das Gegenteil von Anerkennung als frei meinen kann. Man kann den Punkt, um den es hier geht, bis in die Grammatiken von Rechtstexten hinein verfolgen, wofür ich hier nur auf ein einziges Beispiel verweisen möchte, das empfiehlt dieses Beispiel die Universität. In der österreichischen Verfassung finden wir, und zwar schon im Jahre 1867, Franz Josef sei Dank, den schönen und wichtigen Satz, Zitat, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. In dieser Formulierung wird, die übrigens wörtlich der deutschen Paulskirchenverfassung von 1848 entnommen ist, wird mehr gesagt, als dass die Wissenschaft und ihre Lehre nur frei sein sollen. Mit dem Gebrauch des normativen Ists wird vielmehr anerkannt, dass die genuin humane Tätigkeit der Wissenschaft samt ihrer Lehre Freiheitsausdruck und ihrer Natur nach frei sind, das heißt eine Grenze setzen, an der der Staat prinzipiell Halt machen und sich zurücknehmen. In der Grundrechtecharta, den die EU im Jahre 2000 verabschiedet hat, lesen wir in Artikel 13 zu der gleichen Materie etwas der Rechtsgrammatik nach anderes. Hier heißt es, zitiere, Kunst und Forschung sind frei, die akademische Freiheit wird geachtet. Oder noch deutlicher in der englischen Fassung, the arts and scientific research shall be free of constraint, academic freedom shall be respected. Uns interessiert jetzt nicht die Frage, warum in diesem Artikel nur mehr die Forschung als eigentlich frei vorkommt und überhaupt die akademische Lehre keine ausdrückliche Erwähnung mehr findet. Wir stellen nur fest, dass zwar der erste Satz dieses Artikels eben die Freiheit von Kunst und Forschung konstatiert und anerkennt, also noch in der alten Logik denkt, der zweite Satz aber, in dem es dann um die Wissenschaft an den Universitäten geht, ganz anders gebaut ist. Dieser Satz enthält nämlich keine Anerkennung des akademischen Lebens als solchen in seiner Freiheit, sondern nur eine Willenserklärung des Verfassungsgebers, der hier bestimmte Unterlassungen in Aussicht stellt. Der Satz, die akademische Freiheit wird geachtet, gewährt und distribuiert Freiheiten, er koordiniert sie nicht. Die Freiheit ist hier nicht als das, was schon da ist, vorausgesetzt, sondern sie erscheint als etwas, das erst eingeräumt und zugeteilt werden muss. Sie erscheint mithin als ein Gut, das der Distribution durch rechtlich-politische Instanzen unterliegt. Aus rechtsphilosophischer Sicht ist ein Hauptproblem dabei, dass dem Distributionsmodell die innere Normativität fehlt, die dem Koordinations- oder Anerkennungsmodell unmittelbar inheriert. Während Anerkennungsakte nämlich in sich normative Freiheitsvorzüge sind, die unmittelbar eine Gemeinschaft der Freien konstituieren, sind Distributionsakte nur faktische, zum Beispiel nutzengeleitete Handlungen, die als solche noch keine Gemeinschaft konstituieren und die eine Asymmetrie zwischen Freiheitsgewährer und Freiheitsempfänger perpetuieren. Es ist meines Erachtens eines der großen Dilemmata unserer Zeit, dass die de facto immer entmündigenden Implikationen des Distributionsmodells wenig durchschaut werden, ja zugleich eine problematische Bereitschaft dafür da zu sein scheint, sich eher fürsorglich mit Freiheiten ausstatten zu lassen, als sich selbsttätig als Mitursprung von Freiheitskoordination zu verstehen. Dass man unter solchen Voraussetzungen das Recht dann nicht mehr aus dem Selbstbewusstsein der Freiheit ableiten kann, sondern auf andere Modelle zurückgreifen muss, nicht zuletzt auf das Modell von Verteilungsgerechtigkeit, kann man, wie gesagt, bei Rawls nachlesen. Dass Rawls dabei als Liberaler gilt und gelten kann, leitet uns zu unserem abschließenden Punkt, der Frage nach dem Begriff des Liberalismus. In der Diskussion um den kantischen Rechtsbegriff ist immer wieder die Frage aufgetaucht, ob oder inwieweit man Kants Ansatz liberal nennen kann oder davon eher absehen sollte. Für eine solche Benennung könnte prima facie die Tatsache sprechen, dass Kant das Recht eben im Freiheitsbegriff begründet und die Rechtsordnung als Ordnung eines mannigfaltigen Freiheitsgebrauchs im Rahmen der Verwirklichung des Freiheitsrechts als des nach Kant einen Menschenrechts versteht. Auf der anderen Seite haben Kritiker wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Kant offenbar auch in der Rechtsphilosophie den Freiheitsbegriff nicht nur negativ versteht, wie dies der klassische Liberalismus tut, sondern einen positiven Freiheitsbegriff vertritt, der es dann etwa erlaubt, auch die Rechtsinstitutionen vom Eigentum bis zum Staat als Verwirklichungen von Freiheit und nicht nur als deren Hilfsmittel anzusehen. Da diese Auffassung im klassischen Liberalismus nun eher nicht zu finden ist, dass man eben das Recht selber als Ausdruck von Freiheit versteht, ergibt sich hier ein Klärungsbedarf, dem wir uns kurz widmen wollen. Mit dem Begriff des Liberalismus, der seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auftaucht, ist, wie man zunächst formulieren könnte, der Bezug auf die Freiheit nicht mehr ein rein philosophischer. Freiheit ist hier qua Ismus zur Weltanschauung geworden und in den Kampf mit anderen Weltanschauungen eingetreten. Als Ahnherr des sich politisch etablierenden Liberalismus gilt dabei der aus Lausanne gebürtige und in Paris verstorbene Benjamin Constant, den man im deutschen Sprachbereich vor allem als Kritiker des angeblichen Rigorismus der kantischen Moralphilosophie kennt und der in Frankreich als Schriftsteller und Publizist, aber auch als Politiker hervorgetreten ist. 1819 zum Beispiel hielt er die für unsere Frage nicht uninteressante Rede de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, im Vergleich der Freiheitsbegriff der Alten mit dem der Modernen. Constant erfüllt dabei grundsätzlich, was 150 Jahre später Milton Friedman als Profil des Liberalen des 19. Jahrhunderts wie folgt zusammengefasst hat. Ich zitiere Friedman: Der Liberale wacht eifersüchtig über der Freiheit und fürchtet die zentralisierten Gewalten, sei es in staatlicher oder privater Hand. Er kämpft für parlamentarische Institutionen, für eine repräsentative Volksvertretung, für Menschenrechte und anderes dieser Art. Soweit Friedman. Friedman stellt dabei freilich fest, dass sich der Sinn des Wortes Liberalismus seither auch verschoben hat. zumindest im nordamerikanischen Kontext des 20. Jahrhunderts, sind, zitiere weiter Friedman, die Liberalen Staatsgläubige und Zentralisierer geworden, die der Meinung sind, dass die Staatsgewalt besser im Staat als in der Stadt, besser bei der Bundesregierung als im Land, besser bei einer Weltorganisation als bei einer nationalen Regierung aufgehoben sei. Ende des Zitats. Friedman erkennt in dieser Verschiebung eine klare Korrumpierung des Wortes Liberalismus, die aus der Doktrin, die zu einem freien Menschen gehört, das ist Friedmans Standardausdruck, Liberalismus ist die Doktrin, die zu einem freien Menschen gehört, das gerade Gegenteil macht. Das heißt, aus dem liberalen Individualismus ein Kollektivismus, aus dem Kapitalismus einen Sozialismus, aus dem Staat der Freiheit des Einzelnen soweit wie möglich schützt, ein orwellsches Monstrum macht, das im vorgeschützten Interesse des Ganzen auch noch die Gedankenpolizei einführt. Beziehen wir den damit berührten Streit der Weltanschauung auf unsere eigenen Überlegungen zurück, das heißt auch auf das Verhältnis zu Kant, so kann man Folgendes festhalten. Ich wähle jetzt natürlich nur einige mir zentral erscheinende Gesichtspunkte für diese Debattenkonstellation aus. Erstens, Kant teilt mit dem Liberalismus, den man seinen programmatischen Gehalten nach auch vor Constant, etwa bei Locke, schon ausmachen kann, die Auffassung, dass das oberste Regulativ in der Entfaltung der Rechtsordnung in dem einen und einigen angeborenen Rechte dem der Freiheit liegt. Das ist sozusagen die gemeinsame Basis. Auch keine kollektiv geteilte materiale Vorstellung vom Guten kann dieses Regulativ außer Kraft setzen und die Freiheit als Grund- wie als Zielbegriff überbieten oder auch nur relativieren. Zweitens, anders als der Liberalismus ist Kant jedoch nicht der Auffassung, dass aus genau diesem Grunde das Recht und seine Institutionen als solche kritisch, weil potenziell freiheitsfeindlich gesehen werden müssten. Die Tendenz des Liberalismus und übrigens auch liberaler Kantleser, wie beispielsweise Wilhelm von Humboldt, dies zu tun, hat damit zu tun, dass der Liberalismus im Recht und seinen Institutionen nur Instrumente zur äußeren Sicherung des individuellen Freiheitsgebrauchs sehen kann, die als mit Macht ausgestattete Instrumente jederzeit auch in einem ganz anderen als freiheitsfreundlichen Sinne gebraucht werden können. Nach Kant hingegen ist das Recht Medium der Selbstrealisierung der Freiheit als Idee, und daher nicht nur instrumentell zu verstehen. Im Recht lebt die Freiheitsidee. Sie bedient sich seiner nicht nur, wie die Freiheit auch im Medium der Staatlichkeit lebt und der Staat nicht nur jene liberale Rückversicherungsanstalt ist, bei der alle Mitglieder sind, die ihre Freiheit möglichst ungestört durch andere genießen wollen. Kants freiheitliches Rechtsdenken ist insoweit grundsätzlich mit dem Hegelschen Ansatz vereinbar, der Freiheit in der Polarität von Institution und Individuum, objektivem Geist und einzelner Handlung zu denken vermag. Damit ist mir natürlich schon klar, dass es da schon auch gravierende Unterschiede zwischen Kant und Hegel gibt, aber der Grundansatz, dass, wie gesagt, das Recht nicht nur instrumentell in Beziehung auf den Zweck der Freiheit zu verstehen ist, sondern als selbst sozusagen der Leib der Freiheit, scheint mir eine Brücke zu bilden, auch zwischen Kant und Hegel. Drittens, Kant teilt wiederum mit dem Liberalismus in jedem Fall die Zurückweisung des Distributionsmodells, dem zufolge es Aufgabe des Staates wäre, die Freiheit in abgewogenen Portionen den Bürgern allererst zuzuweisen. Der Bürger ist bei Kant nicht sekundärer Empfänger, sondern ursprünglicher Inhaber der Freiheit und vom Rechtsstaat als solcher auch anzuerkennen. Den ursprünglichen Freiheitsbesitz hat der Staat materialiter nichts hinzuzufügen. Seine Aufgabe besteht, wie dargestellt, nur darin, den Freiheitsgebrauch der Einzelnen im Sinne einer maximal freiheitswahrenden, wenn nicht sogar freiheitsmehrenden Ordnung der Dinge zu koordinieren. Viertens, Kant unterscheidet sich dann aber wiederum vom klassischen Liberalismus dadurch, dass er den Willen zur Koordination, das heißt zur Anerkennung des ursprünglichen Freiheitsrechts aller, als fortgeschriebene Volonté générale versteht, das heißt als einen Willen, an dem alle Einzelnen partizipieren können und sollen. Freiheit entfaltet sich bei Kant selbst in jenen qualifizierten Raum interpersonalen Handelns hinein, dem Kant den Titel der republikanischen Verfassung beilegen kann. In genau diesem Sinne steht das öffentliche Recht bei Kant in der Tat über dem Privatrecht, während der klassische Liberalismus der Tendenz nach das Privatrecht und dessen Durchsetzungsbedürfnisse zum Maß des öffentlichen Rechtes macht. Zwar wird man mit Kant den Weg Fichtes nicht gehen können, der vor allem im geschlossenen Handelsstaat alle zumindest ökonomischen Privatrechtsverhältnisse in öffentlich-rechtliche Verhältnisse aufzulösen bereit ist und sich damit einem Ansatz nähert, den man auch in dem nach Friedman korrumpierten Liberalismus des 20. Jahrhunderts findet. Man wird aber auch auf der anderen Seite im Sinne der kantischen Idee einer wahrhaft republikanischen Verfassung auch den Privatinteressen nicht den Vorrang vor den lebendigen Rechtsinteressen einräumen. Vielleicht kann man als Summe dieses Vergleichs festhalten, dass der klassische Liberalismus nicht zu einer Auffassung vom Ursprung des Rechts gelangt ist, die das Recht in Beziehung auf eine handlungstheoretisch gefasste negative Freiheit niemals anders als utilitaristisch zu denken vermocht hat. Kants Gedanke, dass die Freiheit Zweck und Mittel in der Selbstverwirklichung der Rechtsidee ist, ist damit verfehlt, der eigene Ansatz am Ende der rechtspositivistischen Rekonstruktion schutzlos ausgeliefert, was, wie man sich leicht ausmalen kann, nicht zuletzt für den ursprünglicher liberalen Menschenrechtsgedanken nicht eben hilfreich ist. Auch das Umschlagen des Liberalismus in Richtung auf einen neuen Totalitarismus kann mit den entsprechenden Defiziten in Zusammenhang gebracht werden, wenn das Recht sich nur instrumentell zur Freiheitswirklichkeit verhält, nicht deren eigenster Ausdruck ist, steht der Idee und der Aufbietung aller Rechtsinstrumente Freiheit oder was man dafür hält, in die Welt zu bringen, auch dann nicht viel entgegen, wenn das Ergebnis der Bemühungen ganz augenscheinlich die globale Erziehungsanstalt ist. Vermieden werden können beide Extreme, wenn wir neu lernen, wie Kant die Freiheit, das vernünftige Selbst sein können, als schon angeborenes Recht eines jeden zu begreifen, zu dem sich alle anderen je ins Verhältnis zu setzen haben, über das sie aber von außen weder verfügen noch verfügen wollen soll. Mit Kant verschiebt sich insoweit der Blick weg von der Freiheitsverwaltung hin zu einem Ansatz, der die Freiheitsverwirklichung in allen durch das Menschenrecht der Freiheit qualifizierten Wesen schon am Werke sieht, dieses jedoch auch auf ihre rationale Form und die Bedingungen ihrer Selbsterhaltung verpflichtet. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass sich Rechtsgenossen so auch niemals primär als Objekte, sondern eben als Rechts-, das heißt als Freiheitsgenossen, im Blick haben und füreinander Subjekte sind. Im Rechtsverhältnis sind Menschen nicht nach welchem deskriptiven Merkmal auch immer bestimmt. Sie sind an erster Stelle existierende Freiheiten, denen es, wenn sie sich recht verstehen, um ihre gemeinsame Freiheit geht. Geht es ihnen aber darum, sind sie in ihren eigenen Ursprung schon zurückgekehrt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aufs Wiedersehen.